Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Martin Paniske. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo Martin.
Hallo Dagmar.
Martin, du bist der Sprecher des TRR 356, Genetic Diversity Shaping Biotic Interactions of Plants, oder auf Deutsch die Beeinflussung biotischer Interaktionen von Pflanzen durch genetische Vielfalt. Was genau ist dieser TRR und was ist sein übergeordnetes Ziel?
Also vielleicht sollte ich erstmal ausholen. Pflanzen ernähren die Biosphäre des terrestrischen Lebens unseres Planeten und Mikroben unterstützen sie einerseits durch verbesserte Nährstoffzufuhr, aber auf der anderen Seite fressen die auch ganz gerne Pflanzen, also sind mit anderen Worten Phytokrankheiten, Pflanzenkrankheiten. Und wir versuchen herauszufinden, wie dieses Zusammenspiel im Detail funktioniert.
Mhm. Und wie lange wird so ein TRR, so ein Forschungsverbund von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert?
Also so ein TRR, so ein Sonderforschungsbereich, ist jeweils für 4 Jahre gefördert und hat eine maximale Gesamtlaufzeit von 12 Jahren, also 3 mal 4 Jahren.
Das ist jetzt ziemlich lang und die Frage, die sich mir hier stellt, ist, in 12 Jahren kann man ja einiges erreichen und was kann man mehr erreichen, wenn man sich als Verbund zusammenschließt, im Vergleich zu einem Einzelprojekt oder Einzelprojekten?
Also so ein Sonderforschungsbereich wird ja deshalb gefördert und auch so stark unterstützt von der DFG, weil man eben schon längst herausgefunden hat, dass Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen mehr Wert erzeugt über das, was eine einzelne Arbeitsgruppe erzeugen kann. Und diese Synergie ist eben essentiell. Und ich finde, dass wir in den letzten 2 Jahren schon gesehen haben, dass unser SFB besonders gut für solche Synergieproduktionen geeignet ist.
Also unser Forschungsverbund besteht aus 20 Arbeitsgruppen und die sind verteilt auf verschiedene Institutionen. Die beteiligten Universitäten sind zum Beispiel Tübingen, die TU München und die LMU München. Und dann haben wir noch assoziierte Institutionen. Kannst du uns kurz beschreiben, was diese verschiedenen Arbeitsgruppen an Expertisen mitbringen, an Forschungsthemen mitbringen, die dann diese Synergieeffekte bewirken?
Also wir bringen zusammen Arbeitsgruppen, die an Symbiosen arbeiten, also die Pflanzenwachstum und Resilienz verbessern. Und wir haben Arbeitsgruppen dabei, die arbeiten an pathogenen Interaktionen, also an Pflanzenkrankheiten. Allein das alleine bringt schon mal komplett andere Aspekte zusammen, wo man dann aber auch merkt, dass die Details da vielleicht teilweise gar nicht so unterschiedlich sind. Und allein das aufzuschlüsseln ist schon mal ein Mehrwert. Wir haben allerdings auch unterschiedliche technische Expertisen, die wir zusammenbringen. Wir haben also Bioinformatiker dabei, wir haben Elektronenmikroskopie dabei und wir haben molekulare Experten, die mehr über sich um die DNA-Teile kümmern. Wir haben auch Biochemiker dabei, die sich eher um Proteine und kleine Moleküle kümmern. Also wir haben schon ein ziemlich breites Spektrum an Expertise, was wir zusammenbringen und dadurch Mehrwert erzeugen.
Können wir vielleicht ein Beispiel uns näher ansehen? Also jetzt hast du gesagt, es gibt welche, die an Pflanzenkrankheiten arbeiten, an Pflanzenpathogenen und andere, die sich für Symbiosen interessieren. Und wenn man jetzt einfach nur die zum Beispiel Erkennung der jeweiligen Mikrobe sich anschaut zwischen einer symbiotischen Interaktion und einer pathogenen Interaktion, was für Synergieeffekte könnten da auftreten, die man durch die Zusammenarbeit nutzbar machen kann?
Also bevor wir jetzt in das molekulare Detail eintauchen, können wir Folgendes erstmal feststellen. Es ist sehr schwierig für eine einzelne Arbeitsgruppe mehr als 1 oder 2 verschiedene Interaktionen zu untersuchen. Man muss die Mikroben in Stammhaltung halten, man muss die Pflanze anziehen und so weiter. Das erfordert spezielle Anzuchtbedingungen und so weiter, weil wir diese Plant-Microbe-Interactions also unter kontrollierten Bedingungen anziehen. Und dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel jemanden zusammenbringen, der an Symbiose arbeitet und die Pflanzen resilienter macht, und wir haben auch jemanden, der Pathogene bearbeitet, können wir hier solche Tripartite zusammenbringen, also drei Organismen zusammenbringen, die wir normalerweise nicht zusammenbringen. Und wir können zeigen oder untersuchen, ob zum Beispiel Mykorrhiza tatsächlich Resistenz gegenüber bestimmten Bakterien oder gegenüber Pilzen verbessert.
Mykorrhiza, kannst du das kurz erklären? Was genau ist damit gemeint?
Mykorrhiza sind Symbiosen von verschiedenen Pilzen mit Pflanzen, und die sind typischerweise dazu befähigt oder befähigen die Pflanze, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen mit Hilfe der Pilze, die sie normalerweise mit ihren Wurzeln nicht erreichen können.
Und die Idee ist jetzt, dass wenn eine Pflanze so eine Mykorrhiza-Symbiose eingegangen ist, dass das dann ein wie auch immer gearteten, entweder positiven oder negativen Effekt auf die Interaktion mit einem Krankheitserreger haben kann.
Genau, also man etabliert erstmal die Mykorrhiza-Symbiose an der Pflanze, und wenn die dann etabliert ist, dann kann man ausprobieren, ob solche Pflanzen stärkere Resistenz aufweisen oder nicht.
Mhm. Das klingt sehr spannend. Habt ihr da schon erste Ergebnisse?
Sagen wir mal so, dieses Thema ist eins derer, wo die meisten Arbeitsgruppen sich zusammengefunden haben, um das eben mit den verschiedensten Organismen auszuprobieren. Mhm. Und da erwarte ich eigentlich sehr viel.
Das klingt super. Jetzt hattest du auch angesprochen, dass ihr auch technisch unterschiedliche Expertisen mitbringt. Bioinformatiker, Biochemiker, Genetiker. Kannst du da ein Beispiel nennen, wie sich das positiv auswirkt oder welchen Mehrwert das mit sich bringt?
Einen der ganz starken und zentralen Technologiezentren ist unsere Elektronenmikroskopie. Und hier haben wir auch schon sehr starke Ergebnisse dadurch erzielt, dass verschiedene Arbeitsgruppen tiefere zellbiologische Einblicke erhalten haben in die Interaktion zwischen den von ihnen untersuchten Pflanzen und den Mikroorganismen. Und diese Einblicke per se sind schon mal für viele Arbeitsgruppen, die niemals diese Möglichkeiten gehabt hätten, ist es schon mal ein ganz neuer Detaileinblick.
Und ihr vergleicht dann auch diese, sag ich mal, Detailansichten der Interaktionen zwischen verschiedenen gearteten Interaktionen, um da Unterschiede und Gemeinsamkeiten festzustellen?
Genau. Und eine der Erkenntnisse, die ich schon seit mehreren Jahrzehnten mit mir rumtrage, ist, dass die Sichtbarkeit oder die Interpretierbarkeit von solchen elektronenmikroskopischen Aufnahmen für den Laien, selbst unter den Biologen sind da viele Laien, sehr schwierig ist. Und wir haben deswegen festgestellt, dass wir jetzt erstmal eine Ausbildung brauchen für den Biologen. Wie interpretiere ich überhaupt ein elektronenmikroskopisches Bild? Und wir haben da sogar ein kleines, nicht Lehrbuch, aber Lehrartikel geplant, der diese Informationen näher bringt, damit auch die Wertschätzung von den elektronenmikroskopischen Aufnahmen ein bisschen verstärkt wird noch.
Ihr macht auch im TRR Workshops zur Elektronenmikroskopie, richtig?
Natürlich machen wir das. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Einstiegsgebiet, wenn wir solche Experten da haben, dass eben gerade den Auszubildenden, also den Doktoranden, diese Information auch zukommen kann.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu dem Titel des TRRs, wo auch explizit erwähnt wird, dass man diese biotischen Interaktionen von Pflanzen hinsichtlich genetischer Vielfalt oder mit Hilfe genetischer Vielfalt untersuchen möchte. Kannst du das nochmal genauer erklären, was da gemeint ist und welchen Mehrwert wir dadurch bekommen?
Also die Forschung an Pflanzen und ihren Krankheiten, die geht ja Jahrzehnte zurück, auch die genetische Analyse. Und früher, vor vielen Jahrzehnten hat man sich darauf konzentriert, zum Beispiel auf Mutanten, die verschiedene Resistenzen verloren haben, um dann die entsprechenden Gene zu identifizieren, die dafür notwendig sind, diese Resistenz zu bewirken.
Also nur nochmal nachgefragt, Resistenzen, meinst du, dass eben die Pflanze resistent ist gegenüber einem Krankheitserreger, und wenn das Gen mutiert ist, verliert sie zum Beispiel die Resistenz, und das wurde untersucht?
Genau, und die entsprechenden Gene wurden dann aufwendig über kartengestützte Klonierung identifiziert.
Also man hat quasi das Genom kartiert, irgendwie gefunden, wo sind welche Gene, und dann mit Hilfe dessen dann die Pflanzen-Mikroben-Interaktion untersucht?
Also entsprechende Resistenzgene als solche identifiziert.
Ja.
Was wir jetzt unter der genetischen Diversität verstehen, ist auch das, aber nicht durch Mutationen erzeugte Mutanten untersuchen, sondern eher die natürliche Variabilität untersuchen, die besteht zum Beispiel zwischen einer resistenten oder einer nicht resistenten oder einer quantitativ stärker resistenten Pflanze, um dann innerhalb eines Moleküls rauszufinden, wo genau innerhalb von zum Beispiel 3000 Aminosäure langem Protein, wo die relevanten Aminosäure sitzen, die an einer quantitativen Verbesserung der Resistenz.
Ich würde da gerne noch mal so ein bisschen Details nachfragen. Also diese natürliche genetische Vielfalt zwischen resistenten oder auch nicht resistenten Pflanzen, ist da auch gemeint die Varianz zwischen verschiedenen, also man spricht dann oft von Varieties in Pflanzen oder Ecotypes, also Ökotypen, die einfach von Natur aus so auftreten, und ihr vergleicht diese verschiedenen Varieties zum Beispiel miteinander?
Unter anderem. Das ist eine Möglichkeit, die es da gibt. Da werden dann auch typischerweise vielleicht neue Genlotsi und Gene identifiziert auf diese Weise. Aber es gibt auch durchaus Projekte, wo die Gene schon bekannt sind und wo unterschiedliche Sequenzvarianten dieses Gens unterschiedliche Phänotypen bewirken, und das ermöglicht dann eben noch eine höhere Auflösung. Man sucht nicht mehr nach Gen ja, nein, sondern man sucht innerhalb eines Gens Varianten, die dann unterschiedlich starke Phänotypen oder andere Phänotypen bewirken.
Das klingt für mich danach, als wäre das vielleicht auch ein Teil des Projekts, wo man viel diese bioinformatische Expertise braucht. Gibt es da irgendwas wie so ein Hub, wo man das dann gemeinsam, diese verschiedenen Sequenzvarianten, analysiert und vergleicht?
Allerdings, also der ganze Bereich Sequenzvergleiche, Aminosäure-Sequenzvergleiche, DNA-Sequenzvergleiche ist ohne bioinformatische Werkzeuge überhaupt nicht machbar. Und dass wir hier eine spezielle Expertise haben, die auch in großem Maßstab mehrere Genome vergleichen können und die entsprechenden Software-Tools beherrschen und die entsprechenden Codes schreiben können, das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert, von dem auch sehr viele einzelne Doktoranden zum Beispiel auch profitieren.
Hätte man das vor 10 Jahren auch schon gekonnt, oder ist es technologisch erst heute wirklich in dem Maßstab möglich? Und gibt es da vielleicht auch technologische Neuerungen, die das Ganze vereinfachen und leichter machen?
Also von der Software her kann ich das nicht beurteilen. Ich glaube, vor 10 Jahren wäre das softwaretechnisch durchaus schon möglich gewesen. Was ein großer Sprung in den letzten 10 Jahren war, war die günstige Sequenzierungstechnologie, die sich entwickelt hat, durch die wir sehr viel mehr Genome zur Verfügung haben, die wir in diese vergleichenden Analysen einbringen können.
Okay, du bist der Sprecher des TRR-356, und mich würde interessieren, was du als so die wichtigsten Aufgaben, oder vielleicht auch, was ist dir persönlich wichtig als Sprecher umzusetzen, anzustoßen, damit dieser Forschungsverbund ein Erfolg ist? Und was genau verstehst du unter der Rolle?
Also ich denke, eine wichtige Aufgabe, nicht sogar die wichtigste Aufgabe, ist es, Förderungsziel zu erreichen. Das Förderungsziel ist der Mehrwert. Und das bedeutet, wir müssen zusammenarbeiten, wir können zusammenarbeiten, und wir haben tatsächlich gemeinsame Interessen und wirklich tief verwurzelte gemeinsame Interessen. Und ich sehe auch, wie das über die letzten 2 Jahre Fahrt aufgenommen hat.
SFB nochmal, das ist einfach ein anderer Begriff für ein TRR, also SFB Sonderforschungsbereich und TRR Transregionaler Forschungsverbund.
Also der normale Sonderforschungsbereich ist von Professoren aus einer Universität sozusagen besetzt, während ein Transregio hat per se multiple Universitäten, bis zu 3, die zusammenarbeiten, und von dort rekrutieren sich dann auch die verschiedenen Professoren, die hier zusammenarbeiten.
Und jetzt nochmal zu dieser Rolle des Sprechers und dass du versuchst, diese Zusammenarbeit zu fördern, damit der TRR einen echten Mehrwert generiert. Wie schubst du die Gruppenleiter an, und welche Formate gibt es da, die diese Zusammenarbeit erleichtern?
Wir haben unterschiedlichste Ebenen von Mechanismen oder Tools, um diese Zusammenarbeiten anzuschieben. Wir haben natürlich einerseits die regelmäßigen Treffen, wo wir vorführen, was die einzelnen Arbeitsgruppen und die einzelnen Zusammenarbeiten produziert haben seit dem letzten Treffen. Und wir haben auch Workshops, die verschiedene Arbeitsgruppen anbieten, um Technologien vorzustellen. Wenn dann dort die Doktoranden zusammenkommen, dann auch gegenseitig sich austauschen können, was sie persönlich, wie sie bis persönlich weitergekommen sind oder was für Probleme haben, und die dann gemeinsam gelöst werden können, das ist auch, trägt auch sehr stark zum Mehrwert bei.
Wie misst man denn diesen Erfolg oder den Mehrwert, der generiert wird?
Also in der Wissenschaft ist eins der wesentlichen Kennzeichen die Zahl der gemeinsamen Publikationen.
Also Veröffentlichungen.
Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen, die idealerweise auch von anderen Wissenschaftlern begutachtet werden und dann eben zur Publikation gelangen.
Und wie schubst man das an, dass diese Publikationen tatsächlich auch gemeinsam entstehen?
Wir haben in unserem THR die Vorteilssituation, dass eigentlich unglaublich viele Anziehungspunkte zwischen verschiedenen Wissenschaftlern gibt, dadurch, dass sie eben gemeinsame Interessen haben. Und im Grunde muss man die nur zusammen in einen Raum färchen und miteinander reden lassen und dann entstehen schon sehr viele spontane Themen, die man gemeinsam bearbeiten könnte. Und die haben wir natürlich relativ früh angefangen, als Listen zusammenzufassen und dann als gezielte Publikationsziele herausarbeiten lassen.
Du hast jetzt erwähnt, dass das ganz gut funktioniert, bei den Forschungsprojekten und auch die Publikationen zu fördern, indem man die Leute quasi in einen Raum steckt und die miteinander in den Austausch geraten lässt. Gibt es noch andere Wege, wie man diese Zusammenarbeit fördern kann?
Also ganz wichtig ist, dass viele Forschungsgruppen eben technologisch oder expertisemäßig limitiert sind auf ein Spezialgebiet. Und der Austausch zwischen verschiedenen Expertisen, also interdisziplinär, der ist auch ein wesentlicher Motor von Zusammenarbeit. Und wir haben dieses Faktum ausgenutzt in unserem THR, indem wir verschiedene Zentralprojekte eingerichtet haben, die bestimmte Expertisen vorhalten und dadurch zu einer Dreh- und Angelpunkt für Interaktionen werden.
Jetzt ist es so, dass wir gefördert werden vom Steuerzahler letztlich über die Deutsche Forschungsgemeinschaft und wir wollen für die Gesellschaft auch einen Mehrwert generieren, beziehungsweise unsere Forschung auch mit der Öffentlichkeit teilen. Und dafür haben wir ja dieses Öffentlichkeitsarbeitsprojekt, in dessen Rahmen wir ja auch heute im Podcast zusammenkommen. Wie wichtig ist für dich persönlich Öffentlichkeitsarbeit und was denkst du, welche Rolle spielt Öffentlichkeitsarbeit für unseren THR?
Also ein Verständnis der Bevölkerung für die Forschung, die wir machen, ist extrem wichtig, um diese Ausgaben, die wir hier ja erzeugen, dass wir die auch wirklich sehr gut rechtfertigen können. Und ich denke, dass unsere Forschung sehr förderungswürdig ist und auch den entsprechenden gesellschaftlichen Support bekommt. Und der ist natürlich umso größer, je mehr Leute verstehen, was wir hier eigentlich für Wissen generieren. Also Ö01 ist ein richtiges Erfolgsprojekt, hat Tausende von Besuchern gehabt, kriegt enorm gutes Feedback. Dagmar, wie macht ihr das eigentlich?
Wir haben im Öffentlichkeitsarbeitsprojekt unterschiedliche Formate, die wir anbieten und das große Glück, dass wir an den Botanischen Garten angebunden sind. Das heißt zum Beispiel, dass wir im Botanischen Garten einen Lehrpfad zu Pflanzen-Mikroben-Interaktionen angelegt haben und dort von der großen Besucherzahl des Gartens schon mal profitieren, die diesen Lehrpfad entlang wandern können und da über Infoposts und Audios sich über die verschiedenen Interaktionen informieren können. Wir haben aber auch ganz gezielte Formate, wo wir Informationen und Daten aus einzelnen Teilprojekten des THR sammeln und dann in Form von Ausstellungen zum Beispiel präsentieren. Unsere Ausstellung vom letzten Jahr ist jetzt gewandert und wird dieses Jahr in Bochum, an der Ruhr-Universität Bochum im Botanischen Garten gezeigt. Und wir hoffen natürlich, dass die Ausstellung dann auch weiter wandern kann und in anderen Botanischen Gärten gezeigt wird.
Dann kann ich ja nur ermuntern, die Zuhörer hier diese Chance zu nutzen und sich die Ausstellungen anzugucken.
Genau, also wir freuen uns natürlich über alle Besucher und Besucherinnen, die sich für diese Ausstellungen interessieren und wir werden auch in diesem Jahr wieder im Botanischen Garten München-Nymphenburg im Oktober, November, Dezember eine Ausstellung zeigen, wieder mit einem neuen Thema und einem neuen Format. Und ja, wir hoffen, dass wir da auch wieder so viele Besucher und Besucherinnen anlocken können. Gut, nachdem wir jetzt über mein Projekt oder unser Projekt gesprochen haben, würde ich gern auch noch was über dein Projekt hören. Du bist nämlich nicht nur Sprecher des THR, sondern auch mit einem eigenen Forschungsprojekt beteiligt. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, womit sich dieses Forschungsprojekt befasst, was der Titel ist und welche Ziele ihr damit verfolgt.
Also mich fasziniert ja schon seit Jahrzehnten, warum nur Leguminosen Symbiosen mit stickstofffixierenden Rhizobien eingehen können, aber nicht zum Beispiel Tomate. Und wir haben uns hier in diesem Sonderforschungsbereich auf ein Protein konzentriert, auf ein Rezeptorprotein, das für die Erkennung von Rhizobien relevant ist, und haben festgestellt, dass es Unterschiede gibt in dem Molekül von Tomate mit dem von Lotus, einer Leguminose. Und diese Unterschiede sind entscheidend wichtig für die Funktion der Zelle im Symbiose-Kontext mit Rhizobien.
Also Leguminosen, das sind Hülsenfrüchte, die hier eine Rolle spielen, und ihr wollt versuchen zu verstehen, was die molekularen Unterschiede sind zwischen diesen Rezeptorvarianten in Hülsenfrüchten gegenüber den Rezeptorvarianten in allen anderen Pflanzen, wie zum Beispiel Tomaten, richtig?
Das ist richtig, und wir haben da ganz überraschende Erkenntnisse gewonnen. Jeder würde ja denken, ja, das liegt natürlich daran, was dieses Molekül perzipieren kann, wahrnehmen kann,
ja,
vom Rhizobium bzw. von einem anderen Organismus. In Wirklichkeit ist es aber so, der Unterschied liegt auf der Signalweitertragungsseite, auf der Innenseite der Zelle. Und das war sehr überraschend.
Mhm. Wie zufrieden bist du denn insgesamt mit den Fortschritten des TRRs?
Ich bin sehr zufrieden. Und mich beglückt es auch sehr, dass man jetzt nach 2 Jahren und 3 Monaten einen sehr starken Energieschub bei den Projektleitern und bei den Projektmitarbeitern verspürt, diese gemeinsamen Ziele zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen gemeinsam zu erreichen. Und diese positive Energie, die ist wirklich spürbar. Und ich glaube jetzt wirklich, dass wir bis zum Ende des Jahres schon eine ganze klare Liste mit klaren Zeitstrukturen haben, um gemeinsame Publikationen herauszubringen.
Vielleicht zum Abschluss, was ist deine Vision für den TRR 356, für die Zukunft dieses TRRs?
Also ich glaube, wir hätten unsere Hausaufgaben nicht gemacht und unsere Arbeit nicht vollständig, wenn wir nicht wesentliche und wichtige und vielleicht sogar anwendungsrelevante Beiträge leisten können, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu verbessern und zu verfeinern.
Bevor wir uns voneinander verabschieden, vielleicht noch eine Frage, ob du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern irgendein Buch, eine Doku oder einen Podcast empfehlen kannst.
Also was ich wirklich empfehlenswert finde, sollten Sie mal nach München kommen, dann gehen Sie in den Botanischen Garten und schauen sich den Lehrpfad vom Transregio an. Der ist wirklich sehenswert.
Vielen Dank, Martin, für das nette Gespräch mit dir und für die Teilnahme an unserem Podcast.
Vielen Dank.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Caroline Gutjahr vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.